Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
In der kommenden halben Stunde berichten wir über wichtige Themen aus der Wirtschaft und da stehen vor allem staatliche Hilfen für Konzerne im Mittelpunkt. Die Bundesregierung hat eine Kreditvereinbarung der Förderbank KfW mit Adidas genehmigt. Was bringt das staatlich abgesicherte Geld nun? Welche Risiken sind damit für die Allgemeinheit verbunden, wenn der Staat als Helfer möglicherweise auch als Aktionär auftritt? Das analysieren wir gleich im Börsenbericht. Für Mittelständler startet heute außerdem ein Kreditprogramm, bei dem die KfW 100% der Risiken übernimmt. Wir fragen, ob Geschäftsbanken damit jetzt aus dem Schneider sind und hören von einem Mittelständler aus Brandenburg, warum das Programm ihn nicht überzeugt. Die Redaktion für diese Sendung hatte Silke Hane. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. 2,4 Milliarden Euro Kreditgelder. So viel kann Adidas, zweitgrößter Sportartikelhersteller der Welt, von der KfW bekommen. Noch einmal 600 Millionen von großen Geschäftsbanken. Letztes Jahr noch hatte der Konzern einen Rekordgewinn erzielt. Frage an unseren Börsenreporter Volker Hirt. Warum braucht ausgerechnet Adidas einen staatlichen Kredit?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, denn dieser Rekordgewinn hatte ja auch zu der massiven Kritik geführt, als das Unternehmen sich weigern wollte, die Mieten für die Geschäfte nicht mehr bezahlen zu wollen. Adidas hatte das ja zurückgenommen, sich entschuldigt. Aber zuletzt hatte eben auch das Unternehmen vermeldet, dass die Geschäfte um 60% eingebrochen seien. Tatsache ist, Adidas verfügt zwar immer noch über ein hohes Eigenkapital, aber man möchte sich zukunftsfähig machen. Die Kredite werden über einen Zeitraum von 15 Monaten gewährt. Zukunftsfähigkeit finden Anleger gut, deswegen ist der Kursverlust relativ moderat, knapp minus 2% heute. Ich habe zu diesem Themenkomplex staatliche Eingriffe in Corona-Zeiten ein Interview mit David Kohl geführt. Er ist Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Baer. Ich habe ihn in seinem Büro erreicht. Und die erste Frage war, wäre es für Adidas, statt nach Krediten zu fragen, nicht billiger gegangen, über Aktienanleihen beispielsweise?
Na gut, am Anleihenmarkt, das wäre dann die tatsächliche Alternative, sind Kredite von Banken an sich, aber dann auch Anleihen ausgeben. Und am Anleihemarkt muss man sagen, dass dort die Zinsen auch sehr dramatisch in die Höhe geschossen sind. Bei Aktien sind sie meistens noch teurer dabei. Das ist Eigenkapital. Eigenkapital ist teurer als Fremdkapital. Aber Anleihen wären natürlich im normalen Umfeld eine Alternative gewesen für Adidas. Aber das Umfeld ist derzeit nicht normal. Und gerade der Anleihemarkt hat doch sehr, sehr gelitten unter diesen Verwerfungen von der Corona-Krise. Deswegen hat man sich wohl hier für diese Möglichkeit entschieden, mit einer staatlichen Absicherung.
2,4 Milliarden von der KfW. Adidas betont trotzdem, das ist keine Staatsbeteiligung. Bei anderen Konzernen könnte der Staat aber durchaus Aktien übernehmen. Die Luftfahrtbranche ist da im Moment im Gespräch. Die Übernahme von Condor durch die polnische LOT ist geplatzt und die Lufthansa zeigt jetzt Interesse, hatte ja schon mal die Condor übernommen. Aber da heißt es, ohne staatliche Hilfen wird das nicht gehen. Wie viel oder wie wenig Sinn macht in diesen Zeiten ein Eingriff des Staates?
Na, grundsätzlich muss man sagen, dass die Corona-Krise einen Trend verstärkt, den wir schon in den letzten Jahren gesehen haben, nämlich dass die Rolle des Staates an Gewicht zugenommen hat. Und natürlich mit dieser speziellen Art von Krise, an der irgendwie keiner so richtig Schuld hatte, traut man dem Staat sehr viel mehr zu. Das heißt hier, die Vergangenheit, in der eher private Maßnahmen gefördert wurden, das scheint zunehmend beendet worden zu sein. Wenn es jetzt um direkte Staatshilfen geht, sicherlich. Adidas hat sich hier lediglich Fremdkapital besorgt. Das heißt, der Staat ist hier nicht beteiligt, sondern sichert nur das Liquiditätsgeschäft ab, wohingegen bei Lufthansa und Condor natürlich das Geschäftsmodell sehr viel stärker unter Druck gekommen ist und deswegen hier nach Eigenkapital gefragt wird. Im Prinzip versucht man hier über den Staat vorübergehende Verluste abzufangen durch eine staatliche Beteiligung. Immer vor dem Hintergrund, weil man überzeugt davon ist, dass dieses Geschäftsmodell des Fliegens nämlich und der Mobilität auch in der Luftfahrtbranche valide ist und eine Zukunft hat.
Würde es in diesem Falle Sinn machen, wenn der Staat tatsächlich Anteile von Lufthansa übernimmt?
Das würde durchaus Sinn machen, wenn man das Geschäftsmodell dahingehend prüft, dass die Lufthansa nach der Krise, nach der Corona-Krise auch weiter fliegen kann. Und da spricht doch einiges dafür.
Wie würden Sie die Erfahrungen einschätzen, die die Commerzbank zum Beispiel im Zuge der Finanzkrise gemacht hat? Noch immer ist ja der Staat 15-prozentiger Anteilseigner.
Ja, da muss man vielleicht andersrum fragen, wie muss man die Erfahrungen des Staates dort einschätzen, die er gemacht hat mit der Beteiligung an der Commerzbank. Und genau hier zeigt sich, wie wichtig es ist, vielleicht ein bisschen Gedanken sich darüber zu machen, ob das Geschäftsmodell des Unternehmens, an dem sich der Staat beteiligt, auch eine gewisse Zukunft hat und ob dieses Geschäftsmodell unter Druck gekommen ist aufgrund eigener Fehler, wie zum Beispiel bei der Commerzbank, oder aufgrund von äußerer Umstände, wie wir es jetzt hier bei der Corona-Krise sehen. Und wenn man das so vergleicht, dann muss man sagen, dann hätte man durchaus vorsichtiger sein dürfen bei der Beteiligung der Commerzbank, denn hier war klar, dass das Geschäftsmodell eben unter Druck gekommen ist, weil man Fehler gemacht hat im Banken, im Sektor insgesamt und weil die Bankengeschäfte in Deutschland mit einem Markt, der sehr viele Bankendienstleistungen anbietet, immer sehr schwierig waren und es war immer sehr schwierig, dort Geld zu verdienen.
Das war das Interview mit David Kohler, Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Bär.
Dann schauen wir vielleicht nochmal auf Adidas. Die Aktie ist ja trotz der Kreditzusage im Minus. Liegt das am Umfeld, an den allgemeinen Entwicklungen rund um Corona?
Muss man so sehen, auf jeden Fall. Nach einer tagelangen Erholungsphase, die ja schon letzte Woche begonnen hatte, knicken die Kurse heute wieder ein. Daimler minus 5%, Infineon minus 5,3%. Das sind aber auch Werte, die in den letzten Tagen ganz gut gelaufen waren. Das heißt, die Anleger nutzen diesen volatilen Markt, steigen billig ein, um dann wieder rauszugehen, um Kasse zu machen und morgen könnten sie wieder einkaufen. Denn fundamental stehen die meisten Werte in dieser Zeit wahrlich nicht gut da. Also Adidas hält sich da mit einem Minus von unter 2% noch ganz wacker. Und das ist auch in etwa das, was der DAX heute insgesamt einbüßt.
Das Stichwort Luftfahrt klang ja eben im Interview schon an. Der Flugverkehr ganz besonders betroffen im Moment. Laut Fraport ist der Passagierverkehr am größten deutschen Flughafen zuletzt um fast 97% eingebrochen. Wie stehen die Luftfahrtaktien heute da?
Ja, ist eher ein trauriges Bild. Lufthansa minus 3%. Der Triebwerksbauer MTU ist der größte Verlierer mit minus 5,5%. Fraport-Aktien haben in den letzten 3 Monaten 45% an Wert eingebüßt. Auch heute ging es mit über 3% weiter nach unten. Auch in den USA sieht es nicht besser aus. Boeing hat in den letzten 3 Monaten 56% verloren. Auch vorbörslich sieht es nicht gut aus. Airbus wird da gleich in Sippenhaft genommen, verliert auch heute minus 5%. Das sind schon alles insgesamt erdrutschartige Bewegungen.
In den USA startet ja gerade die Bilanzsaison. Den Auftakt machen die Banken und die bilden derzeit hohe Rücklagen.
Was das amerikanische Vermögen angeht, muss man sagen, da ist doch sehr viel auf Sand gebaut. Es ist viel mehr kreditfinanziert. Die amerikanischen Banken vervielfachen ihre Rücklagen. Das belastet natürlich die Bilanzen. Man rüstet sich für Kreditausfälle der privaten Haushalte. Man erwartet aber auch viele Unternehmenspleiten. Und so sehen die Bilanzen aus. Heute werden die Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs ihre Zahlen vorlegen. Morgen folgt Morgan Stanley. Da wird es nicht besser aussehen.
Und dann schauen wir noch auf den Goldpreis, der zuletzt Rekordstände erreicht hat.
Das stimmt. Heute gibt es so eine kleine Atempause. Man bewegt sich da auf dem Niveau von gestern. Gold in Euro 1580 pro Feinunze. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass dieser Wert gehalten wurde, weil der Euro gegenüber dem Dollar wieder leicht nachgegeben hat, kostet jetzt 10906. Und die Anleihen haben sich nochmal verteuert. Damit sinkt die Rendite noch weiter um 7 Basispunkte auf minus 0,43%.
Börseninformationen von Volker Hirt. Vielen Dank nach Frankfurt. Die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau. Sie hilft in der Corona-Pandemie nicht nur Großkonzernen wie eben Adidas mit Krediten. Für Mittelständler startet heute ein Programm für sogenannte Schnellkredite. Geschäftsbanken sollen die Anträge nur noch durchreichen an die KfW. Wenn das Geld etwa durch Pleiten später nicht zurückgezahlt werden kann, dann entfällt das Risiko zu 100% auf den Staat. Sind die Banken damit jetzt also aus dem Schneider und müssen sich nicht daran beteiligen, die Wirtschaft flüssig zu halten? Brigitte Scholtes berichtet.
Der neue Schnellkredit der KfW richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen, die mehr als 10 Vollzeitmitarbeiter beschäftigen. Sie können je nach Umsatz bis zu 500.000 Euro erhalten, solche mit mehr als 50 Beschäftigten sogar bis zu 800.000 Euro. Dafür gelten bestimmte Voraussetzungen. So müssen diese seit mindestens Anfang 2019 aktiv gewesen sein, erklärt Markus Merzbach von der KfW. Und wichtig sei auch, dass sie bisher nicht in finanziellen Schwierigkeiten waren.
Unternehmen in Schwierigkeiten definiert sich gemäß der EU-Kommission und das darf zum Stichtag eben 31.12.2019 nicht der Fall gewesen sein. Darüber möchten wir und die Bundesregierung sicherstellen, dass eben nur Unternehmen, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind, auch Anträge stellen können.
Auch wenn der Staat die Haftung für diese Kredite vollständig übernimmt, müssen die Anträge über die Hausbanken gestellt werden. Die müssen die die Plausibilität der Anträge überprüfen. Dafür erhalten sie immerhin 1.000 Euro pauschal und für die Verwaltung dann pro Jahr noch einmal eine Marge von 0,2%. Dennoch seien die Förderkredite der KfW für die Unternehmen nicht unbedingt erste Wahl, sagt Markus Becker-Melching, der beim Bundesverband Deutscher Banken für das operative Geschäft zuständig ist.
Dafür sind die Auflagen einfach zu hart. Die Banken stehen weiterhin natürlich mit Beratung, mit ihren normalen Finanzierungsprodukten zur Verfügung. Und letztlich ist es für den Kunden besser, ist es für die Bank besser, wenn der Kunde in diesen Produkten bleiben kann. Da das nicht bei allen Unternehmen so sein wird, aufgrund der massiv veränderten Situation, aufgrund von deutlichen Umsatzwegbrüchen durch die Corona-Krise, gibt es eben die Angebote. Aber diese Angebote sind so gemacht, dass der Kunde sie nur als Rückfall nutzen wird.
Die Sparkassen berichten von 800.000 Beratungsgesprächen, die sie seit Beginn des Shutdowns geführt hätten. Darunter seien auch 225.000 Anträge auf Stundungen von Zinszahlungen gewesen. Die Förderkredite des Staates seien nur die Spitze des Eisbergs, sagt Christian Achilles, Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.
Die große Masse dieses Eisbergs sehen Sie in aller Regel nicht. Und da ist auch im Moment der Fokus der Öffentlichkeit möglicherweise etwas falsch, indem man sich ausschließlich auf die Förderkredite konzentriert. Das tatsächliche Geschäft findet in der Masse, und in der Masse würde ich sagen 90%, ganz woanders, nämlich im Verhältnis zwischen der Sparkasse und dem Unternehmen statt.
Für die Schnellkredite müssen die Unternehmen einen Zinssatz von recht hohen 3% zahlen. Aber das können sie nachträglich ändern.
Es war uns auch sehr, sehr wichtig, dass bei dieser ja nicht ganz geringen Zins von 3% es auch möglich ist, nach einer gewissen Zeit vielleicht in einen anderen Sonderkredit der KfW, die auch umzuschulden. Das ist durchaus wichtig, weil dort die Bedingungen auch etwas günstiger sind für die Unternehmen. Das ist glücklicherweise jetzt in den letzten Stunden noch auf den Weg gebracht worden.
Gerade rechtzeitig also zum Beginn des Programms.
Brigitte Scholtes berichtete über neue Schnellkredite für Mittelständler. Wegen der unkomplizierten Prüfung steigt dabei das Risiko für Ausfälle. Deswegen nimmt die KfW vergleichsweise hohe Zinsen für die bewilligten Gelder. Und so sind manche Mittelständler skeptisch, ob ihnen das neue KfW-Programm tatsächlich helfen kann. Einen hat unser Landeskorrespondent in Brandenburg, Christoph Richter, getroffen.
Im Hotel Kronprinz in Falkensee am westlichen Berliner Stadtrand gelegen herrscht gähnende Leere. Kein Gast ist in der Jugendstilvilla zu sehen, die der preußische König Wilhelm II. Einst für seinen Sohn als Sommerresidenz bauen ließ. Jetzt ist es ein Hotel mit 26 Zimmern. Hotelchef Michael Arneburg ist sein Frust anzusehen. Wie es nach der Corona-Pandemie weitergeht, so richtig weiß er es nicht. Als erstes hat er daher die 15.000 Euro Soforthilfe des Landes Brandenburg beantragt.
Ist nett, aber meine Kosten, meine Fixkosten im Monat sind weitaus höher als wie die Soforthilfe.
Weshalb er nun überlegt, den KfW-Schnellkredit für Mittelständler in Anspruch zu nehmen, erzählt der 55-jährige Hotelier. 2013 hat der gebürtige Erfurter das Hotel Kronprinz übernommen. Früher war es ein Sommerausflugslokal an der Endhaltestelle einer Pferdebahn. Behutsam habe man es in den letzten Jahren nach altem Vorbild restauriert, erzählt Arneburg. Das Haus habe seit 1890 alle Wirren der Zeit überstanden, inklusive zwei Weltkriege und die DDR. Nun hofft Arneburg, dass mit der Pandemie nicht Schluss sei, dass es danach auch weitergeht. Doch ob ausgerechnet der Schnellkredit hilft, davon ist er nicht so ganz überzeugt.
Ein Kredit ist ein Kredit, der muss zusätzlich wieder abbezahlt werden. Ja, der muss zurückgezahlt werden.
Für Stirnrunzeln und Missmut sorgen bei Hotelier Michael Arneburg vor allem die Kreditkonditionen. Dass es keine Risikoprüfung gebe, gut und schön, aber dass die KfW die Kredite mit einem Zinssatz von aktuell 3% berechnet, sei ein Unding. Für Arneburg wäre unter solchen Umständen fraglich, ob er den Kredit bedienen könnte. Es habe fast den Anschein, als wolle die KfW und damit auch der Bund an der Corona-Pandemie und dem Shutdown verdienen. Die sind wohl verrückt, schiebt Arneburg noch hinterher, als das Mikrofon schon aus ist. Und bekommt Unterstützung von Olaf Schöpe, dem Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Brandenburg.
Weil zusätzliche Schulden müssen natürlich zurückgezahlt werden. Und wenn das innerhalb von 5 Jahren geschehen soll, dann werden viele nicht wissen, wie sie das machen sollen. Also insofern glaube ich, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist für unsere Kollegen.
Vielen Unternehmen im Gastgewerbe stehe derzeit das Wasser bis zum Hals. Da helfen nur Zuschüsse, keine Kredite, ergänzt Verbandschef Olaf Schöpe. Er ist der Inhaber zweier kleiner Hotels im Spreewald. Besser als Kredite, für die am Ende der Steuerzahler haftet, seien für Unternehmen letzten Endes umsatzunabhängige und steuerfreie Risikorücklagen, so der Vorschlag des Hoteliers Michael Arneburg. Damit würde man den Steuerzahler letztlich entlasten, wäre nicht auf Kredite angewiesen.
In der Zukunft wäre es vielleicht clever, wenn die Firmen einfach Krisenpötte schaffen können oder auf Konten Rücklagen bilden können, die nicht steuerlich angetastet werden.
Die man dann für Krisenzeiten vorhalten kann, so Unternehmer Arneburg weiter, um bei künftigen Krisen letztlich besser gewappnet zu sein.
Christoph Richter berichtete aus Brandenburg. Die KfW-Schnellkredite können seit heute beantragt werden. Die Banken rechnen mit einer hohen Nachfrage. Stichwort Nachfrage, die ist auch hoch mit Blick auf die staatlichen Zuschüsse für kleine Firmen und Solo-Selbstständige. Wie das Bundeswirtschaftsministerium heute mitgeteilt hat, wurden bisher mehr als 1 Million Anträge bewilligt in Höhe von insgesamt 8 Milliarden Euro. Abseits der Corona-Pandemie blicken wir aktuell in einer Serie auf die langfristige Entwicklung der Wirtschaft. Konkret, wie sie grüner und nachhaltiger werden kann. Im Alltag bemühen sich ja immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher um eine nachhaltige Lebensweise. Versuchen zum Beispiel auf Plastik zu verzichten, Autofahren zu reduzieren und ökologisch weniger bedenkliche Lebensmittel zu kaufen. Inzwischen überlegen auch immer mehr Sparerinnen und Sparer, was sie mit ihrem Geld finanzieren wollen und was eben nicht. Stichwort nachhaltige Geldanlagen. Klingt erst einmal auch verführerisch, vor allem für das eigene Gewissen. Aber wer prüft alternative Geldanlagen und was werfen nachhaltige Fonds ab? Diesen Fragen ist Britta Fecke nachgegangen.
Was macht meine Bank eigentlich mit meinem Geld? Diese Frage stellen sich immer mehr Verbraucher und suchen nach Kreditinstituten, die nach ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien investieren. Schließlich mag der Atomkraftgegner nicht indirekt an der Finanzierung neuer AKW in der Türkei beteiligt sein. Doch wo findet der ethisch bewusste Sparer die passende Bank? Beziehungsweise wie viele gibt es überhaupt? Uwe Döhler von der Stiftung Warentest.
Ja, es sind leider in Deutschland gerade mal 11 relativ kleine Kreditinstitute, 6 konfessionell orientierte Banken, 4 Ökobanken und dann noch eine Entwicklungsbank für kleine und mittelständische Unternehmen in Osteuropa, die diese Kriterien vollumfänglich erfüllen.
Diese Kriterien sind Ausschlusskriterien. Ethisch-ökologische Banken finanzieren bei ihrer Kreditvergabe bzw. bei Investments und mit Sparangeboten für Verbraucher keine Unternehmen, die Geld verdienen mit der Produktion von geächteten Waffen. Das sind Landminen und Streumunition. Unternehmen, die in Atomkraft investieren, sind ebenso ausgeschlossen wie Pornografie und Glücksspiel. Uwe Döhler?
Darüber hinaus, aber da sind sie sich dann nicht mehr alle einig, gibt es Banken, die Kinderarbeit ausschließen und auch Geschäfte, in denen Menschen Grund- und Arbeitsrechte verletzt werden.
So wie die Pax Bank, die sich als kirchliches Geldinstitut besonders strengen Auswahlkriterien verpflichtet fühlt, sagt Jutta Hinrichs von der Stabsstelle Ethik und Nachhaltigkeit der Bank.
Im Sozialbereich schauen wir sehr genau hin mit Menschenrechte, Arbeitsrechte, aber auch so persönliche Themen wie zum Beispiel Abtreibung, Embryonenforschung, Gentechnik, das, was sozusagen die Würde eines Menschen ausmacht, wo wir sagen, auch diese Unternehmen möchten wir nicht in den Fonds drin haben.
Doch wer überprüft die Investitionen dieser zum Teil global operierenden Unternehmen?
Inzwischen gibt es in Deutschland etwa 5 sehr stark auf Nachhaltigkeit spezialisierte Ratingagenturen. Und wir arbeiten seit Anfang dieses Jahres mit MSCI ESG Research zusammen. Und die haben also eine riesige Datenbank mit Tausenden von Unternehmen weltweit. Und wir können dort genau einstellen, welche den Filter passieren sollen und welche eben aussortiert werden. Und dann bekommen wir am Ende des Tages eine Liste mit dem investierbaren Anlageuniversum. Die geben wir wiederum an unsere Fondsmanager.
Die dann nur anhand dieser Liste investieren können, so Jutta Hinrichs von der Pax Bank. Auf diese Weise sollen alle Unternehmen ausgeschlossen werden, die gegen die Auswahlkriterien der Bank verstoßen. Allerdings gibt es keine unabhängige externe Prüfstelle, die die Einhaltung der Kriterien untersucht.
Es wird jetzt nicht von der Bankenaufsicht geprüft, weil das nicht aufsichtsrelevant ist. Aber wenn man sich natürlich etwas auf die Fahne schreibt, dass man sagt, man bietet nachhaltige Produkte an, ist es natürlich erstrebenswert, dass auch irgendwo das überprüft wird. Wir als Pax Bank werden jährlich einmal durch den Fair Finance Guide bewertet. Und dann gibt es auch ein entsprechendes Ranking. Das ist interessant zu sehen, dass die kirchlichen Banken da immer sehr gut abschneiden. Andere Banken sind da noch auf dem Weg.
Auf dem Weg sind aber inzwischen schon viele Kreditinstitute, die den Trend zur nachhaltigen, zur grünen Geldanlage bedienen wollen. Uwe Döhler von der Stiftung Warentest.
Wenn Sie quasi bei jeder bekannten Bank auf die Webseite gucken und Nachhaltigkeit eingeben, dann finden Sie womöglich bei relativ vielen konventionellen Banken eine Seite, wo die Bank selber über ihre Nachhaltigkeitsziele und Kriterien berichtet.
Eine von ihnen ist die Hypovereinsbank. Sie bietet auch grüne Geldanlagen und Finanzierungslösungen an, für Privat- als auch Unternehmenskunden, auf Basis ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Sebastian Tappe, Filialleiter der Hypovereinsbank Köln.
Da gibt es einen ganzen Maßnahmenkatalog. Das ist beispielhaft einmal auf Länderebene. Gibt es zum Beispiel in dem Land die Todesstrafe und der Hauptsitz eines Unternehmens ist in diesem Land, dann ist das ein Ausschlusskriterium.
Allerdings nur für die nachhaltigen Finanzprodukte der Hypovereinsbank. Daneben bietet die Bank weiterhin Fonds an, die auch in Saudi-Arabien investieren. Doch die Bank baut ihr ethisch-ökologisches Angebot aus.
Im Moment wird das immer mehr nachgefragt. Deswegen hat die Bank natürlich auch mehr Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.
Doch warum in die Ferne schweifen? Warum nicht einfach eine Waldparzelle kaufen oder in eine Streuobstwiese investieren? Schließlich ist die Nachfrage nach alten Apfelsorten, die ökologisch angebaut werden, auch gestiegen. Uwe Döhler, Stiftung Warentest.
Ja, das ist eine gute Idee, die individuell sicherlich umsetzbar ist. Es handelt sich dann aber im Kern eigentlich um keine Geldanlage. Natürlich können Sie darauf spekulieren, dass solch ein Grundstück an Wert gewinnt und Sie können sich daran erfreuen, dass Sie womöglich in der freien Natur ein Grundstück haben, wo die Luft gut ist und wo man eine schöne Aussicht hat oder sowas. Wenn Sie Geld überhaben und was Gutes tun wollen, dann ist das eine ausgezeichnete Idee. Wenn Sie aber darauf angewiesen sind, dass dieses Geld irgendwann auch tatsächlich wieder an Sie zurückfließt, würde ich das genau prüfen.
Ein Beitrag von Britta Felke aus unserer Reihe Grünes Wirtschaften. In der Wirtschaftspresseschau steht die Frage im Mittelpunkt, ob die Charterfluglinie Condor erneut mit Staatshilfe gerettet werden sollte, nachdem die polnische LOT wegen eigener Probleme vom Kauf zurücktreten musste.
Für die Süddeutsche Zeitung ist die Sache klar. Nach den Maßstäben, die die Regierung in dieser Krise und in früheren Fällen angelegt hat, muss sie Condor helfen. Der große Reisekonzern TUI, zu dem Condor-Konkurrent TUIfly gehört, hat schon Zusagen für Kreditbürgschaften in Höhe von 1,8 Milliarden Euro erhalten. Lufthansa wird auch Staatshilfen bekommen. Wahrscheinlich wird es sogar eine Staatsbeteiligung geben. Es ist sehr schwierig, in dieser Gemengelage eine Begründung dafür zu finden, Condor nicht zu helfen. Das Handelsblatt fragt sich allerdings, ist es ordnungspolitisch wirklich richtig, Condor ein zweites Mal mit Hilfe von Steuergeldern zu retten? Festzuhalten bleibt, die Ferienfluggesellschaft ist zweimal in Folge unverschuldet in die Krise geschlittert. Erst geht die Mutter Thomas Cook pleite, obwohl der Flugbetrieb von Condor wirtschaftlich trägt. Und dann schlägt die Lungenkrankheit Covid-19 zu. Das ist schon enorm viel Pech auf einmal. Und Pech sollte erst einmal kein Grund sein, ein Unternehmen fallen zu lassen. In Corona-Zeiten gilt vielleicht, erst retten und dann schauen, ob die Rechnung aufgeht. Condor hat eine zweite Chance verdient. Natürlich ließe sich begründen, warum ein Ferienflieger nicht systemrelevant ist, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Niemand weiß, wann sich die Luftfahrt wieder berappelt haben wird und verstaatlichte Anteile wieder Käufer fänden. Doch wird man sich in Berlin den neuerlichen Hilferufen Condors wohl kaum entziehen mögen in einer Zeit, in der ein scheinbar omnipotenter Staat den Eindruck erweckt, alles und jeden retten zu können. Auf die düstere Prognose des Internationalen Währungsfonds geht die Neue Osnabrücker Zeitung ein. Sie ist keine Überraschung, da das Virus nicht aufzuhalten ist und wie ein Narkotikum wirkt. Überdies erweist sich die Globalisierung als extremer Störfaktor. Unzählige Lieferketten sind unterbrochen und es wird Wochen und Monate dauern, sie zu schließen. Größtes Problem aber bleiben die vielen Unbekannten im Kampf gegen die Pandemie. Da niemand weiß, wie lange es dauert, sie einzudämmen, herrscht maximale Unsicherheit. Und Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft, die nicht planen und kalkulieren, geschweige denn produzieren und investieren kann.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Soweit unser Schwerpunkt Wirtschaft hier im Mittag im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten schauen wir gleich in die Bundesländer.